Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Christiane Florin. Guten Morgen. Eine weltläufige Sendung heute. Die Rolle von religiösen Organisationen in der Entwicklungszusammenarbeit ist eines unserer Themen. Außerdem waren wir bei einer evangelischen Diskussion in Erfurt dabei. Debattiert wurde, ob es einen gerechten Frieden für die Ukraine geben kann. Und so kurz vor Beginn der Fußball-WM hören wir, was die Kirchen dazu Kritisches sagen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Am Sonntag, am Totensonntag, geht es los. Eigentlich einer der stillen Tage im Jahr. Aber Sie kennen sicherlich die Gründe, warum die Fußball-WM in Katar schon rein jahreszeitlich kein deutsches Sommermärchen werden kann, eher eine Vorweihnachtsgeschichte. Der Termin ist nicht der einzige Kritikpunkt, den die Kirchen vorbringen. Hilfswerke wie Brot für die Welt und Missio haben schon früh die Arbeitsbedingungen, die Folgen fürs Klima und die Menschenrechtssituation in Katar kritisiert. Jetzt steht die WM also kurz bevor und Michael Hollenbach hat noch einmal nachgehört, wo und wie Menschenrechte mit Füßen getreten werden.
Die Kirchen und ihre Hilfswerke haben sich intensiv mit der Frage der Menschenrechte in Katar befasst. So beispielsweise Maren Leifker. Sie ist beim evangelischen Hilfswerk Brot für die Welt Referentin für Wirtschaft und Menschenrechte.
Grundsätzlich kann man schon sagen, dass man wirklich schwerste Formen der Arbeitsausbeutung sieht, die eben ganz klar moderner Sklaverei entsprechen. Also beispielsweise, dass Löhne verspätet oder eben gar nicht ausgezahlt werden, dass den Menschen ihre Pässe abgenommen werden oder auch die Unterkunfts- und Ernährungssituation der ArbeiterInnen ist eben menschenunwürdig.
Silvia Schenk beobachtet die Entwicklung in Katar seit der Vergabe durch die FIFA 2010. Sie arbeitet für die NGO Transparency International. Und sie hebt die Fortschritte hervor, die man beispielsweise beim Arbeitsschutz und bei der Bezahlung gemacht habe. Mittlerweile gibt es einen Mindestlohn, allerdings liegt er nur bei rund 250 Euro im Monat, bei einer Arbeitszeit von zum Teil 60 Stunden und mehr.
Internationalen Gewerkschaften haben mit dem Arbeitsministerium in Katar Ende 2016, Anfang 2017 ein Memorandum of Understanding geschlossen. Seitdem gab es gemeinsame Inspektionen auf den Baustellen. Die Horrorzahlen, die teilweise in Deutschland berichtet werden von Tausenden von Toten auf den Stadionbaustellen, sind völlig falsch. Das stimmt so nicht. Und von daher muss man jetzt feststellen, es hat sich eine Menge bewegt in Katar.
Die Zahlen gehen weit auseinander. Die FIFA spricht von 37 Toten auf den WM-Baustellen. Amnesty International geht dagegen von 6.500 Bauarbeitern aus, die in den vergangenen 10 Jahren beim Bau der Sportstätten ums Leben gekommen sind. Manche Medien nennen 15.000 tote Arbeitsmigranten. Der Islamwissenschaftler Sebastian Sohns ist einer der Katar-Experten in Deutschland. Die entscheidende Frage ist für ihn, woran die Arbeitsmigranten gestorben sind.
Und 70% der Todesursachen sind laut Amnesty International schlichtweg ungeklärt, weil kaum Autopsien stattfinden und weil eben dann oftmals auch natürliche Todesursachen oder Herzstillstand fest konstatiert werden. Und das ist bei vielen Menschen, bei vielen Männern, die gesund nach Katar kommen, weil sie einen Gesundheitscheck zu durchlaufen haben und dann teilweise unter 30 oder unter 40 sind, doch schon irritierend, diese Aussage. Und abgesehen davon, wenn man sich anschaut, wann die Menschen gestorben sind, dann sieht man auch eine klare Korrelation zwischen Zeiten von großer Hitze, also im Sommer, und einer erhöhten Todeszahl.
Dennoch sieht die Frankfurter Aktivistin und SPD-Politikerin Silvia Schenk die WM in Katar eher als ein Erfolgsmodell. Allerdings nicht einfach, allein schon durch die Vergabe der WM.
Das hat noch nie funktioniert, das hätte auch in Katar so nicht funktioniert. Was funktioniert hat, ist, dass im Zuge dieser großen Sportveranstaltung von verschiedenen Seiten, Gewerkschaften, internationale Zivilgesellschaft, Regierungen, dass die alle zusammengearbeitet haben, ab einem bestimmten Zeitpunkt gemeinsam systematisch an Änderungen gearbeitet haben. Das war alles zusammengenommen eine konzertierte Aktion von vielen Akteuren.
Diese Sichtweise ist allerdings umstritten. VertreterInnen von NGOs räumen zwar ein, dass es in Katar Reformen gegeben habe, aber Maren Leifker von Brot für die Welt betont auch,
dass die Reformen überwiegend auf dem Papier bestehen. Also, dass sie eben bislang nicht konsequent umgesetzt werden, auch die Durchsetzung nicht hinreichend überwacht wird oder Gesetzesverstöße beispielsweise auch überhaupt nicht sanktioniert werden. Und Dabei ist natürlich auch sehr problematisch, dass die Arbeitsmigrantinnen ja auch keine Möglichkeit haben, sich gegen diese Missstände zu wehren.
Wenn es um die Rechte der Arbeitsmigrantin geht, dann fällt der Blick meist auf die Arbeiter der Sportstätten. Doch die machen gerade mal 2% der insgesamt 2,5 Millionen Arbeitsmigrantinnen und Migranten aus. Viele der 260.000 katarischen Bürger verfügen über Hausangestellte, vor allem Frauen aus den Philippinen. Circa 170.000 Arbeitsmigrantinnen arbeiten in Katar in privaten Haushalten.
Man muss bedenken, dass diese Menschen im häuslichen Bereich ja vor allen Dingen deswegen nach Katar kommen, weil sie 80% ihres Gehalts zurücküberweisen an ihre daheimgebliebenen Familien. Und dementsprechend besteht auch ein großer mentaler Druck bei den Arbeitsmigrantinnen, nicht zu versagen, sich nicht zu beschweren, weil die Familien oftmals tatsächlich auch sehr viel Geld investiert haben, damit eben ihre Angehörigen ins Ausland nach Katar gehen können.
Das bedeutet, dass die meisten Arbeitsmigrantinnen ihren Hausherren ausgeliefert sind.
Hinter verschlossenen Türen fanden dann teilweise auch wirklich Vergewaltigungen, Misshandlungen statt, gerade eben auch von weiblichen Hausangestellten aus den Philippinen oder anderswo. Und diese strukturelle Ausbeutung, die setzt sich weiter in Katar fort und ist auch von der katarischen Regierung zwar gesetzlich versucht worden, zu verringern, aber die Umsetzung ist weiterhin das große Problem.
Auf dieses Problem macht auch das katholische Hilfswerk Missio aufmerksam. Dessen Sprecher Jörg Nowak war schon mehrmals in Katar. Er berichtet, dass betroffene Frauen, die sich rechtlich gegen eine Vergewaltigung wehren, selbst Gefahr laufen, angeklagt zu werden.
Es kann zu einer strafrechtlichen Verfolgung des Opfers kommen, weil sie dann angeklagt wird wegen außerehelichen Geschlechtsverkehrs.
Außerehelicher Geschlechtsverkehr steht im islamisch geprägten Rechtssystem unter Strafe. So kann das Opfer einer Vergewaltigung zur Angeklagten werden. Missio will nun die WM nutzen, um den Druck auf Katar zu erhöhen.
Diese frauenfeindliche Rechtsprechung muss beendet werden. Und das wäre, glaube ich, ein ganz wichtiges, sichtbares Zeichen für die Glaubwürdigkeit auch von Katar.
Ein weiteres Problem, die massive Diskriminierung homosexueller Menschen. Kürzlich hat der WM-Botschafter von Katar Homosexualität als, so wörtlich, geistigen Schaden bezeichnet.
Homosexualität ist verboten und wird auch geahndet, wenngleich der Strafvollzug in Katar deutlich vorsichtiger ausfällt als in anderen islamisch geprägten Gesellschaften, in denen Homosexualität unter Strafe steht. Nichtsdestotrotz ist es für homosexuelle Menschen extrem schwierig, sich zu outen und ihre Homosexualität in der Öffentlichkeit auszuleben.
Dennoch rechnet Sebastian Sohns nicht damit, dass es während der WM zu Repressionen kommen wird.
Ähnlich wie in Ländern wie zum Beispiel in Russland, während der WM 2018 hat auch Katar ein ganz, ganz maßgebliches Interesse daran, dass in diesen 4 Wochen der WM ein sehr positives, weltoffenes und tolerantes Bild des Landes vermittelt wird, weil ansonsten wäre diese WM mit Sicherheit auch für sie ein Misserfolg.
Bleibt die Frage, wie nachhaltig die bisherigen vorsichtigen Reformen in Katar sein werden. Der Passauer Bischof Stefan Oster ist da skeptisch. Er ist Sportbischof der katholischen Deutschen Bischofskonferenz.
Es wäre zu hoffen, dass es so ist, aber die letzten Großereignisse, die in China und in Russland stattgefunden haben, die haben jetzt auch nicht automatisch dazu geführt, dass es in diesen Ländern so viel besser geworden ist, was die Menschenrechte angeht.
Einen katholischen Sportbischof gibt es also auch. Michael Hollenbach berichtete über kirchliche Kritik an der Fußball-WM in Katar. Friedrich Kramer ist Landesbischof von Mitteldeutschland und Friedensbeauftragter der evangelischen Kirche. An ihm bzw. an dem, was er zum Frieden sagt, entzünden sich regelmäßig Kontroversen. Er spricht sich gegen Waffenlieferungen an die Ukraine aus, plädiert für Feindesliebe, böse ist für ihn der Krieg, nicht unbedingt der Aggressor. Die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages und Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt ist auch evangelisch und sie sieht das ganz anders. Sie plädiert für schnelle Lieferung schwerer Waffen, auch von Panzern, damit die Ukraine ihre Grenzen und ihre Identität und unsere Freiheit verteidigen könne. In Erfurt haben die beiden miteinander diskutiert. Zwei protestantische Stimmen, zwei Positionen. Henry Bernhard war dabei.
Die erste Frage geht an Sie im Publikum.
Eröffnet der Moderator des Abends, Sergej Lochthofen, die Runde.
Sollen die Deutschen Waffen liefern in die Ukraine?
Gut über die Hälfte der etwa 150 Besucher in der Erfurter Thomaskirche heben den Arm. Deutlich weniger sind gegen Waffenlieferungen.
Dann schließen wir einfach eine zweite Frage an. Fühlen Sie sich von Amerika unter Biden mehr bedroht oder von Russland unter Putin mehr bedroht?
7 fühlen sich von den USA bedroht, die meisten anderen eher von Russland.
Dankeschön.
In diesem Sinne argumentiert auch die Grüne Katrin Göring-Eckardt. Sie bemüht das Gleichnis vom barmherzigen Samariter.
Die Ukrainer, Frauen, Männer, Alte, Kinder sind unter die Räuber gefallen. Und die Frage an uns ist, sind wir der barmherzige Samariter, die Samariterin, wie immer Sie wollen? Und helfen wir jetzt unmittelbar, nicht nur mit Waffen, aber auch, also kurz gesprochen, ja, lass uns derjenige sein, der hilft und der denen, der unter die Räuber gefallen ist, nicht liegen lässt und vorbeigeht.
Landesbischof Friedrich Kramer, auch Friedensbeauftragter der EKD, sieht sich dem Pazifismus verpflichtet.
Ich sage als Christ klar Nein zu Waffen, weil Waffen töten. Ich finde den Satz unerträglich, dass Waffen Leben retten, das ist mir eine Verschleierung. Waffen sind zum Töten da und die werden, auch wenn wir sie jetzt liefern, sofort dafür eingesetzt. Waffen werden auf jeden Fall den Konflikt verlängern und auch mehr Tote schaffen. Ich bin der festen Überzeugung, dass auch der Feind ein Lebensrecht hat. Wiewohl es nicht einfach ist, das will ich auch sagen. Ich spreche niemanden sein Christsein ab, der sich für Waffenlieferung ausspricht, weil das eine Ambivalenz ist. Allerdings, um beim Gleichnis zu bleiben, der barmherzige Samariter bewaffnet nicht den unter die Räuber Gefallenen, sondern er hilft ihm zu überleben.
Katrin Göring-Eckardt widerspricht Kramer. Gerade die Deutschen könnten aus historischer Verantwortung heraus sich nicht wegducken und die Ukrainer zur Feindesliebe verpflichten. 1941 hätte Deutschland nicht nur Russland, sondern auch die Ukraine angegriffen. Und 2014 zu nachlässig auf die Annexion der Krim reagiert und damit Putin ermuntert.
Es geht um Okkupation, es geht aber auch um die Ausrottung eines Volkes. Auch die Ausrottung von Sprache, auch die Ausrottung von Kultur. Das bedeutet, dass Kinder verschleppt werden, Waisenkinder, auf die andere Seite der Grenze. Und wenn wir das vor Augen führen, dann reden wir nicht mehr nur von völkerrechtswidrigem Angriff, sondern dann reden wir tatsächlich von Völkermord. Das gehört zu der Definition und deswegen können wir auch nicht so leicht sagen, entweder oder.
Friedrich Kramer widerspricht. Auf die deutschen Waffen käme es ohnehin nicht an, da USA und Großbritannien viel mehr lieferten.
Ich behaupte, dass sich Pazifisten nicht raushalten. Das ist schon eine Unterstellung. Ich könnte auch sagen, wer Waffen liefert, hält sich raus, denn wir halten uns ja faktisch alle raus und wir wollen uns auch raushalten. Und diese Frage, Katrin, die du aufmachst mit der Frage der Vernichtung eines Volkes, das ist ein sehr schwerwiegender Vorwurf. Den hatten wir im Kosovo-Krieg auch. Er hat sich dort nicht in der Weise bestätigt. Man kann die Angriffe auf die zivilen Einrichtungen auch anders deuten, auch militärisch deuten. Aber ich glaube nicht, dass das durch Waffenlieferungen besser wird. Also ich würde sagen, sofort Waffenstillstand.
Aber was ist die Voraussetzung für Waffenstillstand? Was heißt das? Wir sehen doch, dass die Waffen, die geliefert worden sind, dazu beigetragen haben, dass die Ukraine sich verteidigen kann, dass Luftabwehr stattfinden kann. Und wie du bin ich ja in der pazifistischen Bewegung in der DDR groß geworden. Ich bin jetzt auch nicht eine, die sagt, das ist aber das Schönste, was ich mir jemals vorgestellt habe, dass wir uns ein bisschen militarisieren. Nein, wir sind jetzt in einer Situation, wo wir nicht mehr anders können. Und wir haben sie auch selbst mit zu verantworten.
Der Abend findet erwartbar nicht zu einem Konsens, aber immerhin zum friedlichen Meinungsaustausch.
Der bewaffnete Samariter. Henry Bernhard hat die Diskussion zwischen Landesbischof Friedrich Kramer und Katrin Göring-Eckardt von den Grünen verfolgt.
Thank you.
Die aktuelle Bundesregierung fremdelt mit dem Thema Religion, erkennbar nicht nur am Amtseid, sondern auch an der Amtsführung. Aber Kirchen und andere Religionsgemeinschaften sind in manchen Politikfeldern wichtige Akteure, gerade in der Entwicklungszusammenarbeit. Der frühere Bundesminister Gerd Müller von der CSU begann 2016 ein Religionsprojekt in seinem Ministerium. Zudem wurde ein Religionsbeauftragter der Bundesregierung ernannt. Seine Nachfolgerin Svenja Schulze von der SPD hat beides übernommen, aber arbeitet die Ampel auch mit religiösen Playern zusammen, die zum Beispiel Verhütungsmittel ablehnen, Frauen und Homosexuelle diskriminieren? Stefan Hunglinger hat recherchiert.
Adonai Melech. Good morning and welcome to the 6th annual gathering of the International Partnership on Religion and Sustainable Development.
Jüdische, muslimische, hinduistische und die Gebete weiterer Religionsgruppen eröffnen die 6. Vollversammlung der Internationalen Partnerschaft für Religion und nachhaltige Entwicklung. Etwa 130 VertreterInnen von religiösen und staatlichen Entwicklungsorganisationen sind dafür Anfang November nach Bali geflogen. Weitere nehmen online teil.
Es sind Teilnehmende dabei aus über 40 Ländern, aus allen Kontinenten,
sagt Kushwan Singh, der die Konferenz vorbereitet hat.
Und es sind erstmals auch Vertreterinnen und Vertreter indigener Traditionen dabei und auch Jugendliche, die ihre Sicht auf nachhaltige Entwicklung teilen.
Finanziert wird die Konferenz und die Religionspartnerschaft insgesamt von der kanadischen Regierung, vor allem aber vom deutschen Staat. Koordiniert wird die Dialogplattform von der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, der Entwicklungsagentur der Bundesregierung. Kushwan Singh leitet die entsprechende Stelle. Unter CSU-Entwicklungsminister Gerd Müller hatte 2016 das Projekt begonnen. Neben dem Religionsdialog auf Ebene der Entwicklungsorganisationen wollte Müller auch bei konkreten Entwicklungsprojekten religiöse Akteure einbinden. Und das Amt des Beauftragten der Bundesregierung für Religionsfreiheit wurde 2018 geschaffen, ebenfalls angesiedelt im Entwicklungsministerium. Seit bald einem Jahr ist Svenja Schulze nun Entwicklungsministerin. Wie die konfessionslose Sozialdemokratin mit den Religionsprojekten ihres christlich-sozialen Vorgängers umgeht, erklärt Wolfram Stierle, ein Mitarbeiter in Schulzes Ministerium.
Wir sind nur dann professionell in der Entwicklungspolitik, wenn wir auch wahrnehmen, was anderen Leuten ganz besonders wichtig ist, auch wenn es in unserer Gesellschaft nicht so im Vordergrund steht. Das ist Teil einer Professionalität auch.
Stierle hat im Entwicklungsministerium die Religionsstrategie mitentwickelt. Für 4 von 5 Menschen weltweit sei Religion wichtig, so Stierle. Im globalen Süden würden religiöse Gruppen oftmals die Zivilgesellschaft ausmachen. Der Ökonom und evangelische Theologe argumentiert außerdem,
dass es schlicht oft viel effektiver ist, mit religiösen Gruppen zusammenzuarbeiten in vielen unserer Bereiche.
2 Beispiele. In Mali sei es gelungen, durch die Zusammenarbeit mit muslimischen und christlichen Gruppen die Genitalverstümmelung von jungen Frauen besser zu bekämpfen. In Jordanien habe man über Imame das Wassersparen gefördert, so Stierle. Auch Kushwan Singh von der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, der selbst der Sikh-Religion angehört, ist von der Effizienz und Nachhaltigkeit religiös motivierten Handelns überzeugt.
Religiöse Organisationen sind ja schon sehr lange da, lange bevor es Nationalstaaten gegeben hat. Und sie sind auch dann noch da, wenn zum Beispiel staatliche Hilfsleistungen dann zu Ende gehen. Oder sie sind dort, wo staatliche Hilfsleistungen gar nicht hinkommen.
Da muss man ganz genau hingucken.
Julia Leininger ist Politikwissenschaftlerin und leitet am German Institute of Development and Sustainability das Forschungsprogramm Transformation politischer Unordnung.
Was natürlich ganz kritisch zu sehen ist, dass das teilweise auch staatliche Strukturen und den Aufbau von Staaten unterminiert. Und das ist schon problematisch.
Oft hätten religiöse Akteure auch das Gehör von Präsidenten und würden sich dadurch Vorteile verschaffen. Die Entwicklungsforscherin sagt aber auch, dass es manchmal gar nicht anders gehe.
Gucken wir mal nach Simbabwe zum Beispiel, stark autoritäres Regime. Da möchte Deutschland nicht den Staat unterstützen, aber gleichzeitig die Menschen nicht alleine lassen. Und mit welchen Organisationen arbeitet man dann zusammen? Das sind dann eben häufig glaubensbasierte Organisationen, weil die auch sich mit der Bevölkerung verständigen können und da teilweise einen Rückhalt haben. Also sagen wir, man braucht religiöse Akteure als Multiplikatoren, aber nur dann, wenn sie auch für Religionsfreiheit stehen.
Die Ampelregierung fremde insgesamt mit Religion, sagt Wolfram Stierle vom Entwicklungsministerium. Doch mit dem Thema Religionsfreiheit können die neue Regierung und Ministerin Schulze durchaus etwas anfangen. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Frank Schwabe ist der Beauftragte der Ampel für Religionsfreiheit. Er sagt, man müsse darauf achten,
dass bei neuen Akzenten, die ja im Ministerium gesetzt werden, zum Beispiel der feministischen Entwicklungspolitik, das Thema Religion dann schon auch weiterhin auf der Tagesordnung bleibt.
Von seinem CDU-Vorgänger hebt sich Schwabe ab. Nicht nur dadurch, dass sich in seinem Titel jetzt neben der Religions- auch die Weltanschauungsfreiheit findet.
Also ich versuche dieses Amt eben ein Stück weit auch nochmal neu oder anders zu interpretieren, nämlich wirklich im Sinne einer Entwicklungsagenda und das Thema Religionsfreiheit eben nochmal breiter zu verankern. Es gibt halt eine Szene weltweit, aber auch in Deutschland, die sich sehr stark mit dem Thema Religionsfreiheit beschäftigen. Die machen das aber sehr häufig aus einer Eigenmotivation. Das ist jetzt auch nicht falsch, das ist auch gar nicht kritikwürdig, aber es sind halt oft sehr stark christliche Gruppen, die sich um verfolgte Christinnen und Christen auf der Welt bemühen. Es sind in anderen Ländern eher muslimische Gruppen, die sich um verfolgte Musliminnen und Muslimen in der Welt kümmern. Und wir versuchen halt, diesen Blick ein bisschen größer zu machen.
Frank Schwabe sieht einen wichtigen Unterschied zwischen seiner Aufgabe und den Zielen des Entwicklungsministeriums. So würde er sich auch für die Freiheit religiöser Akteure einsetzen, denn entwicklungspolitische oder gesellschaftspolitische Vorstellungen er nicht teile. Das Ministerium hingegen würde sich eher fortschrittliche Religiöse zur Kooperation heraussuchen. Die Spitze der Partnerschaft für Religion und nachhaltige Entwicklung, die Anfang November in Bali tagte, bildet eine Steuerungsgruppe. In diesem Gremium sitzen neben 6 VertreterInnen staatlicher und zwischenstaatlicher Organisationen wie der Afrikanischen Union auch 6 VertreterInnen religiöser Organisationen. Diese Sitze waren ursprünglich nicht vorgesehen. Die Religiösen haben sie sich erkämpft. Sie wollten gleichberechtigt mit den staatlichen Stellen verhandeln. Allerdings sind manche religiösen Partner problematisch, etwa weil sie Homosexualität ablehnen. Stefan Sengstmann vertritt in der Partnerschaft das christliche Missionswerk World Vision. Er sagt:
In jeder Organisation gibt es auch Leute, die das eine Spektrum mehr vertreten und die das andere Spektrum mehr vertreten. Das heißt, das wäre jetzt, wenn wir sagen, es gibt da Leute, die bei der Thematik eine Herausforderung haben, wäre das jetzt noch kein K.O.-Kriterium in dem Sinne, solange wir auch dialogbereite Leute haben, die da auch vermitteln können in dem Bereich. Ich glaube, da, wo es wirklich schwierig wird, ist, wenn wir in den extremistischen Bereich geht, wo es zu Gewaltaufrufen kommt. Wenn jetzt eine Organisation da wäre, die offen zu Gewalt gegen Homosexuelle aufrufen würde, das wäre sicherlich nicht mehr in Ordnung. Das ist ganz klar.
Auch in seiner eigenen Organisation will Sengstmann in dieser Hinsicht vermitteln. Dem US-amerikanischen Zweig von World Vision wird die Nähe zum evangelikalen Fundamentalismus attestiert. Die Politikwissenschaftlerin Julia Leininger sieht durchaus ein Risiko in religiösem Lobbyismus. Aber
was wir da wissen, ist, dass es immer noch besser ist, man hat einen strukturierten Rahmen des Austausches, für den es Regeln gibt, als informelle Räume, die geschaffen werden. Weil es informelle Räume gibt und keine Regeln mehr, dann ist die Einflussnahme nicht mehr transparent.
Die Gründung der Religionspartnerschaft war ein Akt der Beamtenschleue, wie es in Fachkreisen heißt. Damit das Thema Religion und Entwicklung die Amtszeit des CSU-Ministers Müller überlebt, habe man die Entwicklungsministerien anderer Staaten mit eingebunden. Doch bislang leistet nur Kanada auch einen finanziellen Beitrag. Das deutsche Entwicklungsministerium beabsichtige, sein Religionsprogramm 2023 und 2024 weiterzuführen, sagt eine Sprecherin auf Anfrage. Auf der Arbeitsebene bleibt der Ansatz also auch unter Ministerin Schulze erstmal erhalten. Als Budget seien zunächst 4 Millionen Euro zugewiesen. Wie viel davon in die politische Dialogplattform und wie viel in konkrete Entwicklungsprojekte mit Religionsbezug fließen soll, das werde derzeit noch verhandelt.
Beamtenschleue und ihre Grenzen. Stefan Hunglinger erklärte, wie es das Entwicklungsministerium mit der Religion hält. Das war Tag für Tag. Für diese Woche nach den 10 Uhr Nachrichten folgt hier im Deutschlandfunk die Sendung Agenda. Wie Kinder vor sexueller Gewalt geschützt werden können, diskutiert dann mein Kollege Michael Röhl mit seinen Gästen. Ich bin Christiane Florin. Danke fürs Zuhören und danke fürs Mitdenken.
Hier an dieser Stelle war es das in Sachen Religion, aber es gibt natürlich noch mehr, etwa in unserem Feature aus Religion und Gesellschaft am Mittwoch um 20.10 Uhr im Deutschlandfunk. Und Sie finden Themen aus der Welt der Religionen auch im Deutschlandfunk Kultur. Jeden Sonntagmittag zwischen 14 und 15 Uhr.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Relativ zeitig nach der ersten OP habe ich die Kraft gehabt, mein Leben in Gottes Hand zu legen.
Manche fühlen sich von einem Glauben gehalten, andere davon eingeengt.
Oft wird mit diesem Satz, Gott hat mir gesagt, irgendein Machtanspruch verbunden oder eine Aussage, meistens mit einer sehr engen Moralität verknüpft.
Was macht Religion mit Menschen? Und was machen Menschen aus Religion?
Er hat das Gefühl, dass er mit etwas Essentiellerem in Kontakt kommt, mit etwas Tieferem in ihm, was vielleicht schon lange darauf wartete, mal auch zum Zuge zu kommen.
Es wird hier nichts irgendwie unter den Teppich gekehrt. Papa ist Moslem, Mama ist Jüdin, Punkt.
Ich glaube, im Reich Gottes gibt es sowas wie eine Narrenfreiheit für Arme. Man wird freier.
Reportagen und Gespräche aus der Welt der Religionen. Sonntag, 14.05 Uhr im Deutschlandfunk Kultur. Und jederzeit in der DLF-Audiothek.